Es gibt bestimmte Begriffe in unserer Sprache, die sind komisch besetzt. Ich gebe euch mal so ein Beispiel. Wenn ich von Frauenhelden rede, dann denkt jeder an einen Mann, der hinter einem Frauenrock hinterher ist. Aber eigentlich sind Frauenhelden sind Frauen, die Helden sind. Es müsste also auf die Frauen bezogen werden. Und so haben wir ganz bestimmte Begriffe in unserem Leben, die ganz bestimmte Assoziationen hervorrufen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte heute mit euch einfach mal über Glaubenshelden reden. Ihr Glaubenshelden, die ihr hier seid. Und dann werde ich natürlich ganz schnell eingeholt durch unser Thema, was wir am letzten Mittwoch in der Bibelstunde morgens hatten. Wir sind dabei, momentan über die Stellen in Jesaja zu reden, wo steht, wehe ihr, wehe ihr, wehe ihr. Und unter anderem kam dann raus, Glaube muss durch Taten dokumentiert werden. So klassisch nach der Jakobusstelle, ohne Glauben, ohne Werke ist dein Glaube tot. Dein Glaube muss sich irgendwo in Werken dokumentieren. Und da dachte ich, na ja, ich will ja ganz stark glauben, aber wie komme ich dahin, dass ich glauben kann? Und während ich so darüber nachdenkte, dachte über meinen, wie ich immer meine, zu schwachen Glauben, dass der nichts taugt, dass der zu wenig ist, dass Krankenheilung und was nicht alles passiert, da bin ich zurückgekommen auf die Zeit vor 14 Jahren, als wir vom Paracelsusbad ein Zelt aufgestellt hatten. Das war sehr ungewöhnlich auf dem Park, auf der freien Wiese vor dem Paracelsusbad haben wir ein Evangelisationszelt für 3 Wochen aufgestellt. 3 Wochen. Und ich weiß noch, wir hatten eine Woche Programm und 14 Tage nichts. Und wir wussten nicht, wie das geht. Ich wusste am Anfang nicht, wo wir das Geld dazu herkriegen konnten. Ich weiß noch, wir haben ein Sparschwein genommen und hatten das in die Gemeinde gestellt und sagt, das ist unsere Zeltsau. Das gab nachher ein theologisches Problem, weil ich hatte ein Sparschwein gekauft, das hatte ein Glückskleeblatt auf dem Bauch. Und dann gab es die Diskussion und ich weiß noch, Gerda ist dann losgegangen und hat das in einem speziellen Shop kastrieren lassen. Das Kleeblatt wurde übermalt, damit es kein theologisches... Es war spannend ohne Ende in diese Richtung loszugehen und die Herausforderung anzunehmen. Gott hatte gesagt, wir sollten es tun. Und ich weiß noch, wir hatten so wenig Geld und wir haben uns gegrämt, schaffen wir das oder nicht. Aber am Ende ist dann sogar noch Geld übrig geblieben und wir hatten die ganzen 3 Wochen Programm. Die Bürgermeisterin ist 2-mal da gewesen. Sie hat die Schirmherrschaft sogar übernommen. Die Frau Waniora von Reinickendorf hier. Es war was ganz Besonderes für mich. Aber das Besondere kam eigentlich noch später, als wir mit den ganz wenigen, die sich dann auch bekehrten, wir hatten gute Zeiten, jede Veranstaltung war mit guten 100 Leuten besucht. Aber am Ende kam dann ein Glaubenskurs. Und ich darf das so sagen, weil Uschi ist ja schon in der Ewigkeit, aber sie kam über die Zeltevangelisation zu uns und saß jetzt in dem Glaubenskurs nach der Zeltevangelisation. Und wie ich das so mache, ich frage so routinemäßig, na, habt ihr denn schon mal in der Bibel gelesen, ja oder nein? Und Uschi, so wie sie war, sagte, ja, Icke. Ich sage, na Uschi, was hast denn gelesen? Da sagt sie, ich habe im Hebräerbrief angefangen. In dem Moment ging Raunen durch meinen Kopf. Und ich sagte, Uschi, um alles in der Welt, wieso fängst du mit dem Hebräerbrief an und nicht mit Markus, Lukas oder Johannes? Da sagt sie, nee, im Hebräerbrief lernt man Glauben. Oh, dachte ich, da bekehrt sich jemand, fasst in die Bibel rein und trifft theologischen Punkt, den ich nie hätte besser formulieren können, selbst nach 14 Tagen Glaubenskurs. Ich gesagt, ich habe im Hebräerbrief angefangen. Und ich dachte, wenn ich meinen schwachen Glauben ein bisschen besser buchstabieren will, wenn ich ein Glaubenszelt werden will, dann muss ich in diesen Hebräerbrief reinschauen. Und ich will mal gucken, was jetzt so kommt. Da, es müsste jetzt kommen. Insbesondere das 11. Kapitel ist ein Wahnsinns-Glaubenskapitel. Das fängt an, er ist ein Rechnen der Glaube, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was heißt das jetzt? Vor allem, ich denke mal, unsere arabisch sprechenden Leute hier im Saal, die werden jetzt ganz schöne Schwierigkeiten haben. Was heißt denn das? Dass ich damit rechne, was ich hoffe. Schauen wir mal ganz praktisch rein. Es gab vorhin in meinem Gebet, habe ich gesagt, ich möchte, dass ihr nochmal Stellen an eurem Körper vielleicht berührt, die krank sind. Und du sagst, na, ich habe schon so oft gebetet, Herr Jesus, nimm meinen Hexenschuss von, meinen Rücken weg. Herr Hexenschuss ist ja. Ja, wenn du sagst, selbst das Wärmepflaster hat nichts genutzt und du fasst dann jetzt hinten hin und hoffst dann ganz still, dass Gott was tut. Das ist damit schon mal gemeint. Das ist dein tiefer Wunsch, wo du sagst, Herr Jesus, berühre meinen kranken Körper. Und dann das Überzeugtsein von der unsichtbaren Wirklichkeit. Das heißt jetzt nicht, wenn ich sage, gib mal acht, was meint ihr, was ich jetzt hier in der Hand habe? Dann sagst du ja Luft, ich sage, da ist noch was ganz anderes drin. Da sind einige Millionen Atome drin, ganz viele Leptonen, ganz viele, aber das ist damit nicht gemeint. Das kann man ja heute alles nachweisen, das kann man ja alles messen, das kann man sogar teilweise sichtbar machen. Wir sind also nicht mehr bei den alten Griechen, wo man sagt, wir teilen immer weiter, bis man nichts mehr hat. Atomos, ja, dass man das definiert. Nein, die unsichtbare Wirklichkeit heißt, dass ich in den geistlichen Bereich hineinschaue. Dass ich glaube, dass in der unsichtbaren Welt, im Geistlichen, was da ist. Und dass ich mit dieser Sache rechne. Das definiert der Hebräerbrief ganz am Anfang als Glaube. Da hat er noch gar nicht gesagt, der unsichtbare Gott, das kommt erst in den nächsten Versen. Und dann kommt ein zweiter Vers hinterher und auf den will ich ein klein wenig zu sprechen kommen. Jetzt müsste der langsam reinfallen, da. Das ist nämlich der, der mich wirklich als frommer Mensch immer wieder anmacht. Den habe ich mal ganz früh in meinem Leben auswendig gelernt und der ist auch wichtig zum Auswendiglernen. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also alle Anbetungsarme, die du gewedelt hast, bringen ja nichts, wenn du nicht im Glauben da bist. Nur so kannst du Gott gefallen, indem du zu ihm kommst. Denn wer zu ihm kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ein fantastischer Vers, nicht? Und dann sind wir wieder mittendrin in diesem Glauben, in dieser Frage, wie komme ich dahin, dass ich mehr glaube? Und dann lade ich ein, dass man da mal in dem Hebräerbrief weiterliest. Hebräer 11 gebe ich als Hausaufgabe auf, das nochmal in Ruhe zu studieren. Aber die Leute haben damals entsprechend schon gefragt und haben dann festgestellt, es gibt ganz bestimmte Glaubenshelden in der Bibel. Und ich gehe mal mit euch so ein paar durch. Da ist Abel genannt, direkt am Anfang. Weil Abel durch den Glauben Gott ein besseres Opfer brachte wie Kain. Der hatte gewusst, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut und dem bringe ich ein Opfer. Nicht, weil ich opfern muss, sondern weil Gott gut ist. Jeder, der verliebt ist, tut demjenigen, den er liebt, ja auch was Gutes, ohne eine Gegenleistung zu empfangen. Du glaubst ja, dass das Freude auslöst, wenn du was gibst, ohne das geben zu müssen. Deswegen sind unsere Lobpreiszeiten so wichtig. Nicht, dass ich sage, ich brauche einen Gefühlsflash, sondern ich komme zu dir, Gott. Ich will dir sagen, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Und wenn mir andere sagen, nee, es ist so schwer, dann sage ich, und trotzdem ist Gott gut. Das war das Opfer von Abel. Er kam und wusste, Gott ist gut. Dass sogar sein Blut, nachdem es vergossen wurde, noch zu Gott rufen konnte. Dann wird Henoch genannt. Das wäre so mein Glaubensheld, den ich eigentlich bräuchte. Dann würde ich nicht bei Greeneisen mich anmelden müssen. Ja, ich würde direkt entrückt, ohne diese Leidensphase. Ich habe ja keine Angst richtig vorm Tod, aber vorm Sterben. Versteht ihr? Ich bin leidenscheu als Mann und ich möchte nicht, dass es wehtut und es könnte so passieren. Aber Henoch wurde entrückt. Noah baute die Arche im Glauben, weil er dadurch Gott ehren wollte. Abraham, interessant, im Hebräerbrief wird nicht Abram geschrieben, sondern Abraham als der Mann, der schon glaubte. Abraham hieß er ja vorher. Aber Abraham heißt ja Vater vieler Kinder, übersetzt. Und das war also schon der Mann des Glaubens. Der wurde von Gott angesprochen und er war gehorsam und wartete, als er noch im Zelt wohnte, dass Gott eine feste Stadt Jerusalem geben würde. Seine Frau Sarah, auch hier nicht Sarai, sondern Sarah wird sie im Hebräerbrief genannt, die durch den Glauben erwartete, dass sie noch nach den Wechseljahren ein Kind gebären konnte. Wow, das ist ein Hammer, nicht? Also so ein Glauben, das ist was, ja? Ja, manche, die da drüber raus sind, die sind froh, dass die Kinder alle groß sind, war das das Ganze nicht nochmal. Aber versteht ihr, das ist nochmal eine andere Dimension. Jakob und Isaak segnete. Isaak segnete, so steht es geschrieben, Jakob und Esau im Hebräerbrief. Ich habe mich gewundert. Da steht, der lebte im Glauben und segnete Jakob und Esau. Über die zukünftigen Dinge, die noch kommen werden. Hast du den Glauben, wenn du deine Kinder segnest, dass Gott sie mächtig gebrauchen wird? Kann ich lernen. Diesen Glauben möchte ich haben. Josef, der prophezeite, dass Israel eines Tages ausziehen würde aus Ägypten, der sagt, nehmt meine Gebeine dann aber auch mit. Diesen Glauben möchte ich haben, dass wenn ich schon tot bin, dass die Erweckung in Berlin vielleicht noch viel größer ist, als ich sie hier gesehen habe. Die Mutter von Mose wird genannt. Mose selbst, Josua, der die Mauern von Jericho durchs Umkreisen im Glauben zum Einsturz brachte. Die Hure Rahab, die im Glauben Kundschafter aufnahm. Alles Taten, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, die Propheten, alle werden sie genannt. Glaubenshelden, wow, das möchte ich haben. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Ja, hat man im Kindergottesdienst gelernt. Wie Simeon es tat und so weiter. Und dann werden nur noch Taten aufgezählt. Jetzt kannst du mal gucken, ob du Glauben hast und solche Taten schon getan hast. Königreiche bezwungen. Vielleicht sollten wir einen Moment mal für die Jamaika-Verhandlungen beten. Königreiche bezwingen. Da kannst du deine politische Überzeugung in das Gebet direkt reinlegen. Entweder sagst du, die CSU soll Recht behalten, die Grünen sollen Recht behalten, die FDP, die CDU, du hast ja fast alles drin. Könnten wir im Glauben heute noch ein Gebet sprechen, dass die heute Abend um 18 Uhr fertig werden oder nicht? Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob ich den Glauben habe, aber vielleicht legen wir mal unseren Kleinglauben zusammen und dann gibt es mehr. Die Königreiche bezwungen haben, die Gerechtigkeit geübt haben, die Verheißungen erlangt haben, Löwen den Rachen gestopft, Feuer gelöscht. Könnt ihr euch das vorstellen, diesen Glauben, dann brennt's und du gehst hin, im Namen von Jesus Christus, tschuk, kannst die Feuerwehr sparen. Die der Schärfe des Schwertes entronnen sind, das kann vielleicht der ein oder andere, der den Weltkrieg miterlebt hat, noch sagen. Die aus Schwachheit zu Kräften gekommen sind, die stark geworden sind im Kampf, fremde Heere in die Flucht geschlagen haben und Frauen, die sogar ihre toten Männer wieder zum Leben bekommen haben. Wow, das sind ja Dinge, das sind Herausforderungen. Merkt ihr? Ihr Kleingläubigen, und ich rede von euch von Glaubenshelden, ich kann euch eintüten. Oh, es gibt auch noch die andere Seite, die drin ist, die erlebe ich dann schon mehr. Da geht es dann weiter. Glaubenshelden von der anderen Seite, die gemartert worden sind. Ja, wo ist denn das noch glaubensheldmäßig, nicht? Die Freilassung nicht angenommen haben, die Spott und Geißelung erlitten haben. Du glaubst nicht genug, deswegen leidest du. Ja, sowas hört man manchmal von falschen Glaubenshelden, die Fesseln und Gefängnis erlitten haben, die gesteinigt, zersägt und durchs Schwert getötet wurden, die in Lumpen umhergezogen sind, die Mangel, Bedrängnis, Misshandlungen erlitten haben. Auch das ist in dem Kapitel der Glaubenshelden geschrieben. Und ich sage mir, hey, ich will lieber bei der ersten Gruppe sein. Ich will um Jericho gehen und sagen, Mauern stürzt ein. Aber merkt ihr, Glaubenshelden sein setzt irgendwas ganz Spezielles voraus. Und wenn ich dann im Hebräerbrief mit euch ein bisschen noch buchstabieren kann, das war bisher ja meine Vorrede, wie kann ich da hinkommen, ein Glaubensheld zu werden? Hier habe ich es nochmal. Unmöglich ist es, Gott zu gefallen, wenn man keinen Glauben hat. Und jetzt schaue ich mal hin. Bei allen Glaubenshelden, die ich analysiert habe, die in dieser Schriftstelle im Hebräer 11 vorgekommen sind, sie hatten alle eine Gottesoffenbarung. Am Anfang steht immer, dass Gott nicht sagt, nur glaub mal, dass ich da bin. Am Anfang hat sich Gott immer wieder offenbart. Und jetzt müsste ich eigentlich ein Interview mit Einzelnen machen und sagen, sag mal, wie hast du dich bekehrt, wie wir das so oft sagen? Wann hast du eine Erfahrung mit Gott gemacht? Wann hat sich Gott dir gezeigt? Und da werden wir sehr unterschiedliche Beispiele hören. Der eine sagt, ja, früher war ich da und da. Du wirst sagen, ach, ich habe bei Vater und Mutter abgeschmult und jetzt glaube ich selbst. Egal wie die glauben, ich freue mich im Lobpreis. Ja, dann schaut man in verschiedene Richtungen rein. Aber alles hat angefangen, dass Gott sich offenbart hat. Sonst säßen wir hier nicht, ihr Lieben. Gott hat angefangen und hat gesagt, Paul, ich möchte dich mit mir, ich möchte, dass du mit mir gehst. Ohne dass Gott sich uns zeigt, kann gar kein Glaube entstehen. Ich habe es mit nichts verdient. Deswegen am Anfang von Abraham stand, dass Gott ihn angesprochen hat, zieh aus dem Land. Bei David, er wurde berufen, Gott sprach ihn an. Simson, das war einer derjenigen, der durch Engel sogar die Geburt angeboten, ja, versteht ihr, gibt es ja nur zweimal, dass jemand durch einen Engel die Geburt vorhergesagt bekommt. Da ist Offenbarung ganz am Anfang und die dürfen wir nicht wegnehmen. Deswegen vergiss nicht, wo Gott dich das erste Mal angesprochen hat. Eigentlich müsste jeder, der sich bekehrt hat, der zu Jesus gekommen ist, genau sagen können, ja, ich weiß, Gott ist mir erschienen und hat mir ein Stück seiner Güte gezeigt. Das Zweite, wenn ich das nämlich vergesse, die Gottesoffenbarung, dann werde ich lasch in meinem Glauben. Das Zweite, was ich sagen wollte, alle Glaubenshelden, die da waren, die waren nicht perfekt. Ich bleibe mal bei Simson. Der hatte ja eine Wahnsinnsberufung. Als Nazarener sollte er ja sich die Haare nicht abschneiden, er sollte kein Alkohol trinken, er sollte nicht nach fremden Frauen gucken, hat er alles gemacht. Hat er alles gemacht. Wir können zu David übergehen. Die Geschichten kennt ihr ja alle. Ich will persönlich werden, guck in dein Leben rein. Gott hat sich dir offenbart, dass du sein Kind bist. Du willst ein Glaubensheld sein und dann sagst du, naja, aber bei meinen Macken, die ich habe, durch mich kann ja Gott nicht handeln. Wer hat das schon mal gedacht, mal ganz ehrlich? Ich hab's gedacht. Weißt du dann, zanke ich mich am Samstag noch mit meiner Frau, das lag nicht an mir, sage ich ja immer, ja? Versteht ihr? Sie hat angefangen, aber ich habe mitgemacht. Oder ich habe angefangen und sie hat mitgemacht. So, und danach, mein Hals ist noch ganz dick, da sage ich, Herr Jesus, und jetzt musst du mir eine Predigt für Sonntagmorgen schenken. Kann da was bei rauskommen, ja oder nein? Ja! Nicht, weil Paul zu gut ist, sondern weil Gott zu groß ist und weil er mit fehlerhaften Leuten Glauben hervorbringen will. Das hat meinen Glauben mehr gestärkt als viele anderen Dinge, dass ich sage, trotzdem, dass ich so unvollkommen und so schräg bin, hat Gott immer noch was tun können. Er ist in den Unvermögenden und den komischen Leuten ist er immer mächtig geworden. Wenn du das nicht verstanden hast, wirst du nie ein Wunderwirker werden können, weil du sagst, mit mir kann Gott nichts anfangen. Manchmal ist das ja so, dass man eine Gemeinde ermutigen muss, noch mal mehr zu evangelisieren. Und in vielen Gemeinden hört man dann, wir sind noch nicht bereit dafür. Wir müssen erst noch mal gesammelt Buße tun. Ja, wunderbar, Mittwoch haben wir noch mal Buß- und Bettag. Beste Gelegenheit. Aber versteht ihr, wenn Gott warten würde, bis eine Gemeinde perfekt ist, würde sich kein Mensch mehr bekehren. Er baut seine Gemeinde. Und zum Bauen heißt, da muss manchmal der Putz abgehauen werden, bevor man was neu tapezieren kann. Bei allen diesen Glaubenshelden stellte ich fest, sie standen auch zu ihrem unperfekten Leben. Das Dritte, sie hatten eine gelebte Gottes Beziehung, den Umgang mit Gott. Sie brauchten während ihrem Leben permanent Ermutigung. Wenn du in deinem Glaubensleben keine Ermutigung mehr hast, dann wirst du nicht mehr lange glauben. Wie hatte gestern jemand bei der Delegiertentagung in Stuttgart gesagt, einen guten Gottesdienst erkennt man immer darin, dass die Leute nachher nicht nach Hause gehen, sondern im Lobpreis bleiben und in der Anbetung. Dass mehr Leute nach vorne kommen, um Gott anzubeten und ihn zu loben, als dass sie ins Kirchencafé strömen. Das ist jetzt meine Interpretation. Kirchencafé ist wichtig und ich kein schlechtes Gewissen, du musst nachher nicht sitzen bleiben. Aber wenn die Gegenwart Gottes sich wirklich breit macht und du ermutigt wirst ohne Ende, und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Als unser erstes Kind unterwegs war, haben wir uns riesig gefreut. Und dann eines Abends gab es Leibschmerzen bei Marianne. Wir sind dann mit der Taxi ins Krankenhaus gefahren. Der Taxifahrer wusste nicht, wie man hinkommt, musste ich ihm noch sagen. Navis gab es noch keine. Ich habe meine Frau im Glauben in der Klinik abgeliefert und sage, ach, der Herr ist gut, er wird uns schon helfen. Und ich komme am anderen Morgen dahin, da nimmt mich ein Arzt beiseite und sagt, Herr Nogosek, ich muss Ihnen sagen, wir mussten die Schwangerschaft leider abbrechen, sonst wäre Ihre Frau gestorben. Ich habe doch geglaubt. Ich war Jugendleiter. Und ich bin dann rein in die U-Bahn und in dem Moment, wo du schlimme Nachrichten bekommst, wo du geglaubt hast und scheinbar ist dein Glaube in einem Moment zerstört, du bist in der U-Bahn und bist der einsamste Mensch, der da ist. Die können alle fröhlich um dich sein und das passiert ja dann auch manchmal, dass du irgendwie in eine Gemeinde kommst, dir ist was Schlimmes widerfahren und du kommst in die Gemeinde, alle sind fröhlich, alle klatschen, applaudieren zu Gott und du sagst, ey Mann, wo bin ich denn hier reingeraten? Bin damals auf direktem Wege in die Gemeinde gefahren. Und ich weiß noch, ich bin am Nollendorfplatz ausgestiegen, bin die Treppen hochgegangen, die den Nollendorfplatz noch kennen. Es war am Vormittag. Das Büro war besetzt. Und ich komme rein und treffe meinen Pastor und seine Schwiegermutter. Und nach kurzer Zeit haben wir eine Gebetsgemeinschaft gehabt, ganz tief. Und dann kam diese ermutigende Gnade von Gott. Ich glaube zutiefst, dass die Gemeinde eine Ermutigungsgesellschaft für Glaubenshelden sein muss. Weil jeder in dieser Welt, mit der wir umgehen, durch schwierige Täler gehen, wo wir manchmal nicht ein noch aus wissen, das kommt, wo dein Glaube vielleicht im Moment keine 5 Cent mehr wert ist, aber du kommst durch die Tür und dann bekommst du die Ermutigung durch Geschwister, durch hoffentlich durch den Pastor. Versteht ihr? Aber die Glaubenshelden, das kannst du sehen, sie hatten eine gelebte Gottesbeziehung und wurden dadurch ermutigt. Ich mache Mut, Gott täglich aufzusuchen. Und dann wurde der Glaube durch ihre Taten sichtbar. Ich denke, an deinen Taten erkennst du wirklich, wie im Jakobusbrief steht, was du glaubst. Nur was du tust, das glaubst du auch. Wann immer ich in letzter Zeit über die Gemeinde nachgedacht habe, wie geht das weiter? Wir hatten ja 3 Veranstaltungen, BK 2020, wo geht die Gemeinde im Jahre 2020 hin, wo sind wir da? Haben versucht, prophetisch zu hören. Aber ein Punkt ist mir mehr denn je klar geworden. Wenn wir nicht durch unsere Taten, das heißt, dass wir ganz anders unser Gebetsleben einsortieren, unterwegs sind, werden wir ganz viele Programme aus der Taufe heben können. Wir werden aktiv sein ohne Ende, aber wir kommen nicht an diesen Punkt, der Gott ehrt. Ich weiß nicht, hatte ich das letzte Mal in der Predigt erwähnt, wie ich bei den Äthiopiern hier war? Hatte ich das erwähnt? Ich weiß das immer nicht, weil ich erzähle so hier und da immer wieder und dann wiederhole ich mich. Hatte ich erwähnt, ha? Mit welchem Gebetsgeist die unterwegs sind. Und ich habe schlagartig meinen Mangel entdeckt. Wo ich sage, eigentlich wollte ich ganz anders unterwegs sein. Und ich stelle fest, eigentlich brauche ich Ermutiger, ich brauche euch als Ermutiger, dass ihr sagt, Paul, wir müssen unbedingt nochmal Gebetsnächte machen. Dann sage ich, okay, lass uns die machen, aber lass die mich nicht alleine organisieren, ich brauche eigentlich Ermutiger. Und nicht, dass ich die ankurbeln muss, ich sage, und jetzt noch ein Chorus und noch ein Chorus, damit wir nicht müde werden. Sondern wenn wir zusammenkommen, zack, dass es passiert. Ich würde mich gerne in die Ermutigungsriege hineintun, wenn wir das, was wir vorhin hatten, wo so ansatzweise nochmal Zungengesang kam, dass es wie eine Welle über die Gemeinde kommt, dass wir nicht aufhören können, Gott in Sprachen anzubeten, mit der arabischen Sprache, mit der deutschen Sprache, mit dem Zungengebet und wenn es sein muss, auch in Spanisch. Aber Hauptsache, dass es durchgeht, ihr Lieben. Wir brauchen hier eine Ermutigungsqualität in einer ganz anderen Ebene, damit wir durch die Taten wieder sichtbar werden, was wir wirklich glauben. Glauben wir, dass Gott durch Gebet Dinge verändert, ja oder nein? Ha, wer hat Amen gesagt? Glauben wir das wirklich? Glauben wir das wirklich? Dann wird es Zeit, dass wir darüber nachdenken, wie wir diese Sachen verändern. Sonst werden wir an unserem frommen Unglauben verrecken. Wir vegetieren für uns her, wenn wir nicht mehr glauben, dass Gebet die Welt verändert und wir darin einsteigen, kann man uns knicken als fromme Leute. Dann wage ich zu bezweifeln, ob wir wirklich Gläubige sind. Wir sind ein Fanclub von Vineyard-Liedern. Und ich denke, wir brauchen hier einen Geist der Ermutigung, wie wir vorwärts gehen. Da ohne können wir Programme stricken ohne Ende. Das lerne ich von den Glaubenshelden. Da wurden die Taten sichtbar und die sind gekommen aus der Begegnung mit Gott. Und Mose wurde verändert in der Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wie wir das gestalten sollen hier. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe da ganz viele Fragen. Aber ich bin überzeugt, wenn eine ganz bestimmte, gottgeschenkte Unruhe, was das Gebet angeht, hier entsteht in der Gemeinde, dann brauche ich nicht mich zu sorgen, wie wir das am besten organisieren. Das wird einen Wildwuchs des Gebetes geben. Aber ohne, dass wir in diesem Punkt Taten sprechen lassen, wage ich zu bezweifeln, ob wir wirklich glauben. Wir glauben eher an die eigene Machbarkeit, als dass Gott die Hand ausstreckt. Paul, hör dir die CD nochmal an, damit du weißt, was du gesagt hast. Glaubenshelden. Sie waren permanent auf Entdeckungsreise nach der Größe Gottes. Wer hier sitzt und meint, er hat Gott schon erkannt, der hat einen falschen Gott. Gott ist so groß. Ich wage zu bezweifeln, ob du eine Promille seiner Größe überhaupt je entdeckt hast. Wer meint, er kann Gott fassen, der hat einen Talisman, aber keinen Gott der Bibel. Sie waren ständig auf der Entdeckungsreise nach der Größe Gottes. Lies mal die Psalmen von David, die sind die beste Dokumentation. Wenn ich den Himmel betrachte, die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein David-Psalm war, aber du kannst das lesen, was der geschrieben hat, hammermäßig. Wenn wir aufhören, Gott zu entdecken und uns daran zu erfreuen, auch an diesen unlogischen Dingen, die Gott manchmal tut, dann verpassen wir alles. Wir werden nie ein Glaubensheld werden. Ich glaube, ich habe noch was. Ach so, ja, das ist auch noch. Denen, die ihn suchen, wird er Lohn geben. Und dann die Lohnfrage müssten wir noch klären. Ja? Und ihnen Lohn gibt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie Gott dich bezahlen wird? Das ist ein ganz wichtiger Teil. Wenn du irgendwo sagst, du willst einen Job annehmen, was wird die erste Frage, die du sagst, was kriege ich für eine Kohle? Ja? Du wirst nach den Arbeitsbedingungen fragen, aber irgendwann steht im Arbeitsvertrag, du kriegst so und so viel Euro für so und so viele Stunden. Bin ich mit euch? Ja? Habt ihr die Frage, könnt ihr verstehen? Ja? So. Und selbst wenn du in die Gemeinde kommst und machst sauber, dann willst du irgendwann mal ein Lob vom Pastor hören, wie schön du sauber gemacht hast. Sonst wirst du müde werden, ist ja ganz klar. War Mike? Ja, ich werde nachher in Kaffeeeinheiten aufgerechnet am Montag. Ja. Versteht ihr? Wir sind darauf angewiesen. Aber hier sagt es, die Glaubenshelden, die haben geglaubt, dass eine Belohnung da sein wird. Hat einer eine Idee? Du wirst natürlich sagen, ja, im Himmel. Du darfst einmal über die goldenen Straßen latschen, ja, ohne sie schmutzig zu machen. Du kriegst eine eigene Wohnung. Aber ich glaube, dass es auch ein Lohn sein wird, den du hier auf Erden bekommst. Ich mache es mal an dem einfachen, klassischen Beispiel fest. Über die ganzen Jahre habe ich festgestellt, an den Donnerstagfrühstücken, die wir haben, und an den Gottesdiensten, die wir haben. Ich habe über die ganzen Jahre, und das ist, glaube ich, jetzt 27 oder 28 Jahre her, wo ich angefangen habe, damit, wo Gott mich da reingestellt hat, und ich denke mir manchmal, ey, was hat mir Gott da eigentlich anvertraut? Ich habe festgestellt, wenn ich in diesen Gottesdiensten Gottes Ehre suche, verändere ich mich. Mein Charakter verändert sich. Ich glaube, ich bin deutlich mehr über die Donnerstagsgottesdienste verändert worden in meinem Glaubensleben wie über die Sonntagsgottesdienste. Und zwar nicht, weil ich jetzt sage, ich besuche die Gottesdienste, sondern weil mich Gott herausgefordert hat, bestimmte Dinge zu tun und anzufassen, gemäß meinem Glauben zu leben. Wie ich angefangen habe, am Kudamm zu predigen samstags, über 10 Jahre im Sommer, jeden Samstag am Kudamm, von BMW bis zur Gedächtniskirche, an unterschiedlichen Standorten, die wir ausprobiert haben. Da habe ich festgestellt, nach jedem Mal habe ich mich gefragt, Paul, was tust du dir eigentlich an, was bist du bescheuert? Aber ich habe dann festgestellt, hier ist bei mir was verändert worden. Ich habe eine Leidenschaft bekommen, für die Größe Gottes, über seine Güte zu reden, von seiner Güte zu schwärmen, wie groß er ist, wie wunderbar er ist, wie klasse er ist. Das hätte ich nie bekommen, wenn ich beim Tatort gebetet hätte, Herr, gib mir ein prophetisches Wort, dass ich weiß, wer der Mörder ist. Versteht ihr? Wenn du nicht anfängst, auch gestern von der Delegiertentagung erzählte einer, dass ein Pastor gepredigt hatte in der Jugendevangelisation, übt mal prophetisch zu reden. Und dann ist ein Junge hingegangen und hat gesagt, ich habe mich auf den Schulhof gesetzt und habe gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, ich möchte üben, dass ich weiß, wie die Person und die Person und die Person heißt. Und er sagt, das ist interessant, ich habe 5-mal probiert und hatte 3 Treffer. Da dachte ich, okay, der übt zumindest prophetisch reden, und zwar auf einer Ebene, wo er keinen verletzt. Wa? Wenn ich jetzt übe und sage, der Herr spricht, wa, dann weißt du schon, jetzt ist Paul auf dünnem Eis. Ja? So spricht der Herr. Aber wer übt denn noch in dieser Richtung? Und empfängt dann den Lohn eines Propheten, in dem sich Gott offenbart? Wer übt denn noch? Ich bin so dankbar, dass du ins Lobpreisteam eingestiegen bist. Ja, du kannst 100-mal Gitarre spielen, aber wenn du es nicht einsetzt zum Lob Gottes, wie will Gott dir seine Größe in der Anbetung weiter offenbaren? Wenn wir nicht anfangen, irgendwo uns mal entsprechend der Berufung oder der Idee, die ich habe, Glauben einzusetzen, werden wir uns innerlich nicht verändern. Das ist der erste Lohn, dass du auf einmal entdeckst, wie groß Gott ist. Leute, die den Sessel warm halten in der Gemeinde, werden immer arm sein an der Größe Gottes, die sie kennenlernen. Aber wenn du unterwegs bist, wenn du unterwegs bist mit der Güte Gottes, dann gehst du nach Hause und sagst, wow, ich dürfte mit Jesus unterwegs sein. In aller Schwachheit, manchmal bist du todmüde, manchmal bist du frustriert, weil du versagt hast. Und Gott sagt, ja siehste, so bist du, aber wir sind an der Arbeit. Gib nicht auf, Paul, wir üben nochmal. Über 10 Jahre habe ich am Kudamm geübt. Und erst im letzten Jahr ist die Frucht aufgegangen. Und jedes Mal habe ich mich gefragt, Paul, was bist du doof? Die ersten 9 Jahre bin ich jedes Mal nach Hause gegangen und habe gedacht, mache ich nie wieder. Mache ich nie wieder. Und wenn ich der eine oder Fromme da gewesen wäre und sagt, Paul, das machst du doch, dann sage ich, okay, ich gehe nochmal mit wegen dir. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und habe gesagt, nee, das mache ich nicht mehr, ich mache mich doch hier nicht zum Affen. Bekehrt sich kein Mensch und du predigst hier. Aber da habe ich gelernt, das Evangelium zu buchstabieren. Am Anfang habe ich Wilhelm Busch Predigten auswendig gelernt, bis mir jemand sagt, du kannst ihn nicht kopieren, dafür bist du zu doof. Ja? Versteht ihr? Dann musst du auf einmal anders denken und lernst es mit Paul zu übersetzen. Aber fang an, der Lohn fängt hier schon an, weil du dich veränderst, Stück für Stück in sein Bild. Ich hoffe, jetzt habe ich einige Propheten heute ins Leben gerufen. Du setzt dich heute in die U-Bahn, fährst mal eine lange Strecke und betest, wie die Frau an der Tür heißt, und dann gehst du mal entschuldigen, sie heißen sie Susi. Nee, also, tut mir leid, dann habe ich einen falschen Treffer. Ja, aber es ist mir wichtig, dass Frauen zu Frauen und Männer zu Männern gehen, sonst könnte das irgendwie Anmache bedeuten. Ja? Aber in der heutigen Zeit wäre das ja auch egal. Versteht ihr, das ist mir ganz wichtig. Die Lohnfrage ist wichtig und da ist die Frage, wer bekommt am Ende die Ehre? Abraham suchte Gottes Ehre. So, ihr Glaubenshelden, ihr merkt, ich bin am Ende. Monitoreinstellung. Ich würde uns gerne herausrufen, dass wir sagen, wir fangen nochmal an und sagen, ich möchte ein Glaubensheld sein. Mal ganz, ganz ehrlich, wer hat vorhin gebetet für irgendeine Krankheit, die er hatte bei sich oder irgendwas, wer hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die anderen, ihr seid alle so topfit, also ich werde euch zum Ironman anmelden. Ihr schafft es. Ich frage mal andersrum. Wer hat eine körperliche Macke und sagt, das wäre gut, wenn da was passieren würde? Mal ganz ehrlich, so unter uns. Ich sehe einige Hände, wunderbar, das sind mehr als die, die vorhin gebetet haben. So, nach jetzt der Predigt, jetzt machen wir eine Übungsminute. Ja? Alle die, die sich nicht gemeldet haben beim ersten Mal, die schon mal gebetet haben, wir üben das jetzt mal. Also du bist jetzt am Schulhof und übst prophetisch, ja, und hast vielleicht einen Treffer vielleicht fängt dein Glaube ganz klein an. So, und dann werde ich noch eins üben. Wer von euch würde heute Glauben investieren? Und hier bitte mal genau, dass die Jamaika-Koalition heute wirklich auf die Zielgerade kommt. Wer will mit mir glauben und beten? Einige, ja, einige. Ihr anderen seid alle AL-Welle und hofft auf Neuwahlen, ja? Wenn wir nicht irgendwo Substanz entwickeln, wie soll Gott antworten? Jetzt frage ich nicht, wer hat irgendeine Suchtmacke? Dann jetzt bitte nicht melden, das wäre jetzt peinlich, nicht? Zu viel Fernsehen, zu viel rumgammeln. Mit den Augen, wo du hinguckst. Eine Sucht der Sorgen, eine Sucht des negativen Redens, eine Sucht, Vermögen anzuhäufen. Wir machen noch eine kleine Gebetszeit. Ja? Wir üben mal. Wir fangen mit den Kranken an. Also ihr seid jetzt gefragt, entweder legst du ganz heimlich deine Hand dahin, muss ja keiner sehen. Oh, la, 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 la. Herr Jesus, du siehst ja alles. Ja. Machen wir einfach einen Moment Praxis. Ja. Seid ihr mit mir oder überfordert euch das jetzt? So, dann können wir dann nachher beim Kirchenfeuer austauschen, ob das besser geworden ist. Auf die Plätze, fertig, beten. Ich mache Mut, Glauben zu investieren, damit ihr den Lohn hier auf Erden schon mitkassieren könnt. Und ich glaube, der Friede Gottes, der wird als erstes dann erscheinen und kommen. Amen.